Eines der größten Länder der Welt, eine der größten Hauptstädte der Welt, eine der größten Flüsse der Welt und eine unserer vielleicht größten Bildungslücken der Welt. Wer durchschaut eigentlich wirklich, was im Kongo vor sich geht?
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
110 Millionen Einwohner. Kinshasa ist die größte Stadt Afrikas, der Kongo, der wasserreichste Fluss des Kontinents und mehr als 200 verschiedene Ethnien mit genauso vielen Sprachen leben im Land. Die Dimensionen der Demokratischen Republik Kongo, ja, die sind echt irre. Allein damit schon mal so konfrontiert, mit diesen paar Facts, ne, kommt man eigentlich schon an seine Grenzen. Aber dann hat dieser Staat eben auch noch alles erlebt und mitgemacht, was die Weltgeschichte so hergibt. Königreich, Kolonialismus, Unabhängigkeit, Demokratie, Krieg und Diktatur. Und dann kommen wir in einem Jahr, 2025, heraus, wo sich gerade im Kongo Präsidenten und Ex-Präsidenten um die Macht streiten und das Land gerade erst einen Putschversuch überstanden hat. Das können wir heute, muss man klar sagen, unmöglich alles aufbereiten. Aber wir versuchen mal, zumindest die letzten 65 Jahre begreiflich zu machen. Denn vor 65 Jahren hat die Demokratische Republik Kongo ihre Unabhängigkeit erklärt.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Und was wir ja immer als erstes machen, Matthias, grüß dich.
Sei gegrüßt.
Schön, dass du da bist. Ist uns zu fragen, wo wir überhaupt anfangen sollen. Ne? Und da wird's dir beim Kongo echt schwindelig. Schon besiedelt im Jahr 25.000 vor Christus. Die Bantu-Völker kamen dann so ab dem 5. Jahrhundert. Dann im Mittelalter die Königreiche der Luba und Lunda. Und natürlich dann das große Königreich Kongo bis in die Neuzeit. Aber ich habe ja gerade gesagt, wir wollen heute über die Unabhängigkeit des Kongos sprechen, 1960. Und deshalb fangen wir heute an, Matthias, als diese Königreiche schon untergegangen waren und der Kongo seine Unabhängigkeit verlor, im 19. Jahrhundert nämlich.
Durch die kolonialen Ambitionen des belgischen Königs namens Leopold II. Der begann in den 1870er Jahren das Land durch einen Mittelsmann erforschen und Stück für Stück kaufen zu lassen. Den indigenen Führern wurde in französischer Sprache komplizierte und juristische Texte vorgelegt, die sie nicht verstanden und durch die sie sich auch noch verpflichteten, für anfallende Arbeiten Arbeitskräfte zu stellen. Also ein Freibrief für Sklaverei und Ausbeutung.
Ja, dann gab es da auch noch diese Berliner Konferenz 1884, über die haben wir letztes Jahr eine Ausgabe, eine Stunde History gemacht. Da ging es auch um den Kongo, wenn auch nicht nur. Was wurde da beschlossen?
Also eigentlich nichts weniger als die Verteilung Afrikas, aber eben auch des Kongo. In Belgien war die Stimmung eigentlich gegen Kolonialbesitz, also reklamierte Leopold II., das war ja der belgische König, das Land für sich als Privatbesitz. Zwar musste er zusichern, vertraglich, Zitat, die Lebenslage der eingeborenen Völker zu verbessern, die Sklaverei zu unterdrücken und zu bekämpfen und religiöse, wissenschaftliche und wohltätige Einrichtungen und Unternehmungen zum Besten der Eingeborenen zu schützen. Damit war der Kongo zum Privatbesitz des belgischen Königs geworden. Und die Indigenen waren von politischer Teilhabe ebenso ausgeschlossen wie von der Nutzung ihrer Bodenschätze. Und die belgischen Kolonialherren übten ihre Herrschaft brutal aus. Und all das wurde bekannt als, Zitat, Kongo-Gräuel.
Und dann war der Kongo eben auch als Belgisch-Kongo in die beiden Weltkriege verwickelt. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg im 20. Jahrhundert, weil Belgien ja eben auch verwickelt war. Wie sah das aus?
Ja, im Ersten Weltkrieg war der Kongo mittelbar beteiligt und danach bei den Pariser Verträgen wurden die deutschen Gebiete in Deutsch-Ostafrika, das ist heute Burundi und Ruanda, also unmittelbare Nachbarn, dem Kongo administrativ zugeschlagen und damit auch einer belgischen Verwaltung unterstellt. Im Zweiten Weltkrieg kämpfte das Land gegen die Achsenmächte, also Deutschland, Österreich und das Osmanische Reich in Afrika und Asien. Aber noch wichtiger waren die kriegswichtigen Bodenschätze des Landes, nämlich Uran, Kupfer, Palmöl oder Kautschuk bzw. Gummi.
Aber all das passierte eben unter belgischer Kolonialherrschaft. Und das haben wir ja schon oft besprochen in einer Stunde History, Matthias, dass diese Kolonialreiche nach dem Zweiten Weltkrieg nach und nach zerfielen, weil sich die Europäer nicht mehr leisten konnten, das nicht mehr aufrechterhalten konnten, das einfach irrsinnig geworden war, was es eigentlich schon vorher war. Wie war das im Kongo?
Na, wie in anderen afrikanischen Ländern auch. Es gab eine anti-belgische Befreiungsbewegung. Daraufhin wurden von der belgischen Regierung Reformen eingeleitet. Also es gab Kommunalwahlen, das Parteienverbot wurde aufgehoben. Aber dennoch kam es zu schweren Unruhen, bei denen auch der spätere Premierminister Patrice Lumumba verhaftet, schwer gefoltert und misshandelt wurde.
Wichtiger Name, und den schauen wir uns heute auch noch genauer an. Aber Matthias, kurzer Anfang, wer war dieser Patrice Lumumba?
Also jetzt schon mal so ein paar Daten aus seinem Leben vorweg. Er wurde am 2. Juli 1925 geboren, ging in seinem Heimatort Unalua, das später zu Lumumbaville umbenannt wurde, das ist im Zentralkongo, in die Schule. Er war offenbar ein aufmüpfiger Schüler. Er musste die Schule verlassen und wird anschließend Postbeamter. 1958 wird er einer der Gründer einer Unabhängigkeitspartei und am 26. Mai 1960 gab es die ersten Parlamentswahlen. Die Partei Lumumbas gewinnt und er wird der erste Ministerpräsident des Landes.
Und dieses Jahr 1960 war nebenbei das große, berühmte afrikanische Jahr 1960, in dem aus 18 Kolonien 17 unabhängige Staaten wurden. Wie dieses afrikanische Jahr 1960 jetzt also im Kongo aussah, das erzählt uns jetzt Chrissy Mockenhaupt.
Der Tag ist eigentlich ein feierlicher. Zu Besuch kommt auch der belgische König Baudouin und hält eine Rede.
Peuple congolais. Volk des Kongo, mein Land und ich, wir erkennen mit Freude und Ergriffenheit an, dass dem Kongo heute am 30. Juni 1960 in völliger Harmonie und Freundschaft mit Belgien die Unabhängigkeit und internationale Souveränität gewährt wird.
Klingt ja erstmal gut, aber Baudouin sagt auch Sätze wie diesen.
L'indépendance du Congo. Die Unabhängigkeit des Kongo ist das Endergebnis der Arbeit, die mit der außergewöhnlichen Persönlichkeit von König Leopold II. Begann, die er mit entschlossenem Mut in Angriff nahm und die von Belgien mit Beharrlichkeit fortgesetzt wurde.
Er spricht davon, dass sein Urgroßonkel König Leopold II. Den Kongo emanzipiert und zivilisiert habe. Der frisch gewählte erste Ministerpräsident des neuen Staates Kongo, Patrice Henri Lumumba, macht sich hektisch Notizen, während der König redet. Er ist sauer, richtig sauer. Um zu verstehen, wieso, gehen wir noch einige Jahrzehnte zurück. Wir befinden uns im späten 19. Jahrhundert. Der Kongo ist reich an Rohstoffen, zum Beispiel Kautschuk. Aus dem kann man Gummi herstellen und das braucht man zu dieser Zeit haufenweise für zwei Erfindungen, die sich gerade massenhaft verbreiten. Das Telefon und die vielen frischen Leitungen, die mit Gummi isoliert werden müssen, und mit Luft gefüllte Gummireifen fürs Fahrrad und Auto. Wer viel Kautschuk hat, kann jetzt also richtig abcashen. Der Kongo hat wie gesagt viel Kautschuk und den reißt sich König Leopold II. Von Belgien unter den Nagel. Er macht den Kongo 1885 zu seinem Privatbesitz. Offiziell stellt er sich als Wohltäter hin, eigentlich arbeitet er aber vor allem an seinem persönlichen Reichtum. Das macht er mit Hilfe seiner im Kongo eingesetzten Truppe, der Force Publique.
Louis?
Ja, genau, der bin ich.
Schön, dass Sie hier sind. Willkommen bei der Force Publique. Hatten Sie eine gute Anreise?
Ja. Ich kann mich nicht beklagen.
Aber?
Nun, ich weiß nicht. Ich habe es mir hier etwas anders vorgestellt.
Anders? Inwiefern? Dachten Sie, Sie landen hier in einem Luxusressort?
Nein, nein. Es ist nur, wir haben eben einige der schwarzen Arbeiter gesehen. Und die sahen so abgemagert und krank aus. Und? Entschuldigen Sie, aber sind das da Hände?
Hm? Was?
In dem Korb da, den ein Soldat gerade abgestellt hat. Sehe ich das richtig? Das sieht aus, als würden dort menschliche Hände drin liegen.
Das Abschneiden von Händen ist bei der Force Publique im Kongo Alltag. Die Soldaten dürfen nicht jagen, Kugeln dürfen nicht verschwendet werden. Wer zum Beispiel einen Rebell erschießt, der muss dem Getöteten zum Beweis eine Hand abschneiden und sie vorweisen können. Dörfer werden niedergebrannt, Frauen entführt, Männer zur Kautschukernte gezwungen. Folter, Verstümmelung und Mord sind an der Tagesordnung. Es gibt keine genauen Zahlen, aber Schätzungen zufolge hat Leopold II. Mit seiner Kautschuk-Terrorherrschaft die Bevölkerung im Kongo in wenigen Jahren etwa halbiert. Man kann sich also vorstellen, warum Lumumba echt sauer ist, als er diesen Satz hört.
L'indépendance du Congo.
Die Unabhängigkeit des Kongo ist das Endergebnis der Arbeit, die mit der außergewöhnlichen Persönlichkeit von König Leopold II. Begann.
Und auch nachdem Leopold II. 1908 den Kongo an die belgische Regierung abgegeben hat, ist die Situation für Schwarze im Land viel schlechter als für Weiße. Lumumba hält deshalb im Anschluss an den König eine eigene Rede. 12 Minuten ist sie lang. 12 Minuten, die das Schicksal des Kongo verändern.
Wir haben Spott, Beschimpfungen und Schläge ertragen müssen. Morgens, mittags und abends. Nur weil wir Schwarze waren. Eine Arbeitsschinderei wurde uns aufgezwungen. Und das gegen eine Bezahlung, die es uns unmöglich machte, unseren Hunger zu stillen, für eine menschenwürdige Kleidung und Unterkunft zu sorgen und unsere Kinder als von uns geliebte Wesen großzuziehen. Die Unabhängigkeit des Kongo ist ein entscheidender Schritt zur Befreiung des ganzen afrikanischen Kontinents.
Am Anfang stand eine große Rede. Chrissy Mockenhaupt hat uns von der Unabhängigkeit des Kongos erzählt. Und ihr habt schon längst bemerkt, dieser Patrice Lumumba, von dem wir jetzt schon mehrfach gehört haben, er ist eine wichtige Persönlichkeit gewesen. Und wie versprochen, wollen wir über ihn auch noch etwas mehr erfahren. Und zwar im Gespräch mit Gerd Schumann, der eine aktuelle Lumumba-Biografie geschrieben hat. Hallo, Herr Schumann.
Schönen guten Tag, Herr Dichmann.
Vielleicht fangen wir an mit einer Sache, Herr Schumann, dass Lumumba ja eigentlich gar kein Name, sondern eher so eine Art Titel ist oder zumindest ein Politname, jedenfalls nicht der Geburtsname dieses Mannes, über den wir jetzt sprechen wollen.
Er ist als Elias Okut Asombo geboren, vor ungefähr 100 Jahren. Der Geburtsort heißt Onalua, er liegt in Zentralafrika, damals Belgisch-Kongo. Und er erhielt den Namen Lumumba wegen seiner Art. Ja, in seiner Nachbarschaft vor allen Dingen galt er als Wildfang. Und Lumumba heißt so viel wie aufrührerische Massen, kann aber auch in seiner Sprache Tetela verstanden werden als Mannschaft. Also er war redegewandt, mit dem Zeug sich durchzusetzen, würde ich sagen.
Mhm. Sie haben gesagt, er kommt aus diesem kleinen Dörfchen namens Unalua. Da war er ein aufmüpfiger Schüler, habe ich auch gelesen. Er ist dann bei der Post gelandet und war offensichtlich, wie Sie beschreiben, sehr redegewandt, hat es geschafft, die Leute auch so ein bisschen um sich zu sammeln. Aber irgendwie ist das ja noch ein sehr weiter Weg zum späteren Unabhängigkeitshelden. Wann hat das angefangen, dass dieser Lumumba politisiert wurde?
Ja, das ist natürlich deswegen etwas schwer zu sagen, weil er eine gute Ausbildung zunächst hatte in seiner persönlichen Entwicklung. Er war wissbegierig, intelligent, Sie haben schon gesagt, aufmüpfig. Und es war zugleich eine Zeit des Umbruchs. Also der Kolonialismus hatte abgewirtschaftet und es wurden neue Formen der Herrschaft gesucht. Die Lehre als Postbeamter begann er in Stanleyville. Ja? Also da war er auch Stammgast in Bibliotheken und engagierte sich in Kulturinitiativen. Das gehört, glaube ich, zur Vorgeschichte dann dieser Politisierung auch dazu. 1956 schrieb er schließlich die erste fundierte Analyse des kolonialen Systems im Kongo aktuell. Das Buch erschien dann allerdings erst 1962 auf Französisch und auf Englisch, war aber, glaube ich, eine wichtige Grundlage auch für seine weitere Entwicklung und bewies auch seine Analysefähigkeit. Er hat dann in verschiedenen Teilen des Landes gearbeitet und ich denke, dass das auch ihn wiederum prädestinierte dafür, eine gesamtnationale Bewegung für Unabhängigkeit mitzugründen.
Wie hat er das geschafft, aber diesen Sprung dann eben doch zu einer wirklich im ganzen Land bekannten Persönlichkeit zu werden?
Er kam in die Hauptstadt Leopoldwil, arbeitete dort als Verkaufsleiter einer Brauerei und machte deren Marke, Biermarke Polar, zu einem Bestseller, indem er häufig sein Auftreten, seine Werbung verband mit politischen Parolen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Sache, dass er sich profilierte als Agitator, der auch wirkte über die Grenzen der Hauptstadt hinaus. Und er war schon bekannt als eine Erscheinung die auffiel. Also ein Flachs in Anzug, immer mit Schlips, seine typische Hornbrille und zwei D'Artagnan-Bärtchen, als solche würde ich sie bezeichnen. Er sprach 5 Sprachen, er war also weltgewandt und hatte sich auch profiliert als Evolué, also war von den Belgiern ernannt worden. Das war damals üblich, um eine Mittelschicht, eine schwarze Mittelschicht zu schaffen, zum entwickelten Afrikaner sozusagen, zum entwickelten Eingeborenen wurde auch gesagt, also Evolué entwickelt.
Ja. Aus Sicht der Kolonialherren sozusagen.
Der Kolonial, ja. Und das hat natürlich immer 2 Seiten. Tatsächlich könnte er die Funktion oder hätte diese Schicht die Funktion der Vermittlung einnehmen können. Aber gleichzeitig schafft die Bildung natürlich dann auch Voraussetzungen, sich mit den Verhältnissen stark auseinanderzusetzen und sich in diesem Fall zu aktivieren. Und politischer Aktivist ist er dann, wie angedeutet, auch geworden durch seine Werbung für diese Biermarke, die er immer mit Ansprachen für Unabhängigkeit verband. Er benutzte Freiheitsparolen und man könnte vielleicht sagen, in seiner Person vereinte sich dann auch nicht nur Persönlichkeit, sondern auch die politische Forderung nach Unabhängigkeit, die zu jener Zeit angesagt war. Wenn man ein Bier bestellte, sagte man, Pesa Ngai Lumumba, gib mir Lumumba.
Das heißt, er ist, haben Sie ja gerade beschrieben, auch den Belgiern, auch der Kolonialmacht aufgefallen. Vielleicht zunächst irgendwie im Positiven, aber dann ist er auch in ihre Zielscheibe geraten.
Ich glaube, der Schlüsselpunkt war die Gründung der MNC, also dieses Mouvement National Congolais, das gesamtnational organisiert war. Und hinzu kam, dass er Ende 1958 in Accra am Panafrikanischen Kongress teilgenommen hat und sich da vertraut gemacht hat mit den Präsidenten der Nachbarländer, die bereits unabhängig waren, nämlich Ghana und Guinea. Und die zusammen entwickelten die Forderung nach einem einigen freien, antikolonialen Afrika. Und das war auch seine Position dann. Und das ist natürlich dann in der Position aus der Sicht der Belgier zur Machtwahrung nicht unbedingt geeignet, um es mal vorsichtig zu sagen.
Man muss ja sagen, die Widerstände waren im Grunde enorm. Der Kongo war nach fast 100 Jahren unter den Belgiern wirklich in Unordnung. Es war eine irre Aufgabe für Lumumba, dann als Ministerpräsident da Ordnung reinzubringen. Und es wurde ihm eben auch von außen das Leben extrem schwer gemacht. Könnte man trotzdem was sagen, Herr Schumann, darüber, was denn sein politisches Programm war, sobald er dann eben in Amt und Würden war? Also was hatte Lumumba mit dem Kongo vor?
Na, zunächst das Gebot der Stunde. Tatsächliche Unabhängigkeit vom Kolonialismus, also ein freies Afrika, Neutralität des Landes und der Panafrikanismus. Und die Afrikanisierung von Exekutive und Legislative stand in seinem Programm an erster Stelle, was natürlich jetzt erstmal so ganz gut leicht dahergesagt ist, weil es ging um eben diesen gesamten kolonialen Apparat, der umformiert hätte werden müssen, Verwaltung, Force Populaire, also die Armee und Polizei, Justiz, aber auch die Verfügung über die Rohstoffe. Und auf dieser Grundlage hätte sich dann natürlich auch die soziale Frage mit Bildung und Gesundheit und so weiter aufgebaut. Aber
so weit sollte es nie kommen, ne?
So weit sollte es vor allen Dingen nicht kommen, weil eine Art Doppelherrschaft entstanden war. Lumumba und seine Bewegung hatten zwar die politische Gewalt, sagen wir so, oder sie lag beim Parlament und bei der Regierung auf der einen Seite, aber die Umsetzung war natürlich bedingt durch den Apparat, den alten Apparat der Kolonialmacht Belgien, die offensichtlich im Zuge der Entwicklung des Kongo, die war ja sehr spät dran, mit dieser Entlassung in die Unabhängigkeit, ihre Probleme hatte, weil sie sah in erster Linie ihre geostrategischen Interessen, aber auch natürlich den Zugriff auf die Rohstoffe gefährdet.
Und nicht zuletzt haben auch die US-Amerikaner mitgemischt, oder? Der CIA hat immerhin mal einen Mordanschlag auf Lumumba verüben lassen.
Ja, das geschah mit Gift. Das wurde speziell zubereitet und sollte auf der Zahnbürste oder im Essen Lumumbas beigemengt werden. Ja, das scheiterte, weil der Agent versagte. Und der zweite Mann, der da eingesetzt wurde, verweigerte sich, an diesem Mordkomplott teilzunehmen. So, das alles wurde aber erst richtig enthüllt Anfang der 80er Jahre, als die Kongo-Cables der CIA bekannt wurden. Und da wurde auch bekannt, das sagte der Chefagent Larry Devlin aus, dass Präsident Dwight D. Eisenhower die Mordanweisungen persönlich an die CIA gegeben hätte. Und die USA fürchteten natürlich ähnlich wie die Belgier, ihren Zugriff auf Mineralien zu verlieren. Denn zum Beispiel war der gesamte Bedarf an Uranbrennstoff für die Atombomben von Hiroshima und Nagasaki stammte aus dem Kongo. Und die Reaktion Washingtons war eben, ein CIA-Netz im gesamten Land aufzubauen und dieses zu sponsern mit viel Geld. Und ja, das Ergebnis war dieser Mordversuch und das Ergebnis war die Unterstützung der Jagd auf Lumumba nach dessen Flucht aus Leopoldville 1959 im Oktober, November. Ja, das ging dann ja auch so aus, dass auch auf Grundlage der Unterstützung des US-Geheimdienstes Lumumba gefasst und verschleppt werden konnte.
Patrice Lumumba, so heißt die Biografie, die Gerd Schumann eben über genau diesen Patrice Lumumba geschrieben hat. Lest gerne rein, wenn ihr noch mehr über dieses Leben erfahren wollt. Danke fürs Gespräch, Herr Schumann.
Herzlichen Dank auch.
Patrice Lumumba sollte also nicht lange leben dürfen in diesem neuen Kongo, in diesem Land, das er mit aufbauen wollte. Es bricht ein Bürgerkrieg aus und Matthias, 1961 stirbt eigentlich nicht nur Lumumba, sondern diese junge Demokratie in Kongo gleich mit.
Ja, und es kam dann das krasse Gegenteil, nämlich mehrere Jahrzehnte Diktatur unter einem Mann namens Mobutu. Der wurde 1930 geboren, mit aller Macht ausgestattet. Er konnte das Land umbenennen in Zaire. Er setzte alle demokratischen Institutionen außer Kraft. Er verbot alle ethnischen Vereinigungen und setzte zur Festigung seiner Macht all das ein, was Diktatoren ebenso machen. Korruption, Gewalt und die brutale Unterdrückung und Ausschaltung aller alternativen Machtzentren. Und all das übrigens mit großer Unterstützung der Vereinigten Staaten von Amerika und Frankreich.
Mobutu regierte mit dieser Unterstützung aus Europa und den USA bis weit in die 90er hinein, Matthias. Ne? Aber er konnte sich dann irgendwann doch nicht mehr halten. Er war ziemlich alt und schwer krank geworden.
Also die Zeit endete fast so, wie sie angefangen hatte, nämlich mit Unruhen und mit einer Gegenbewegung. Aber das einschneidendste Erlebnis, das war sicher der Völkermord in Ruanda, bei dem Schätzungen zufolge rund 1 Million Tutsis ermordet wurden. Mobutu stand auf der Seite der Hutu. Die Ereignisse spitzen sich während eines Krankenhausaufenthaltes in der Schweiz zu. Es wurde eine Gegenregierung gebildet, nachdem ein Gesetz Mobutus gegen die Tutsi eine offene Rebellion ausgelöst hat. Im Mai 1997 ging Mobutu ins marokkanische Exil, wo er wenig später starb.
Diese Diktatur von und durch Mobutu, die müssen wir uns, denke ich, jetzt auch noch mal genauer anschauen und vor allem auch noch mal genauer anschauen, was Matthias eben nur so angedeutet hat, was Mobutu nämlich mit dem Völkermord an den Tutsi in Ruanda zu tun hat. Und das besprechen wir alles mit meinem Taz-Kollegen Dominic Johnson, denn er beobachtet den Kongo schon seit Jahren ziemlich genau und begleitet das Land. Ich grüße Sie, Herr Johnson.
Ja, guten Tag.
Die USA, fangen wir mit denen vielleicht mal an, Herr Johnson. Die USA haben Patrice Lumumba auf ihre Todesliste gesetzt, da waren wir eben. Und wir könnten vielleicht so weitermachen in der Liste der Einmischungen. Auch die Diktatur Mobutu hätte es ohne die USA nicht gegeben. Würden Sie das so unterschreiben? Kann man das so sagen?
Die USA haben sicher dafür gesorgt, dass Mobutu Diktator werden konnte. Er war ja vorher Armeechef, hat sich dann 1965 an die Macht geputscht. Und man muss sich ja vergegenwärtigen, in welchem Zustand Afrika damals war. Da war die Entkolonisierung noch in vollem Gange, aber das gesamte südliche Afrika war noch weiß regiert und große Teile davon hätten es ja auch für immer bleiben sollen in Südafrika oder Simbabwe, dem damaligen Rhodesien, auch in den portugiesischen Kolonien Angola, was direkt neben Kongo liegt. Da dachte überhaupt niemand daran, dass die weiße Siedlerherrschaft je zu Ende gehen würde. Und man hatte im Westen damals die große Angst, dass wenn Kongo in die Hände von Radikalen fällt, dass dann das gesamte südliche Afrika destabilisiert. Deswegen hat man ja auch Lumumba sofort aus dem Weg geräumt und deswegen hat man dann dafür gesorgt, dass der loyale Armeechef Mobutu ein Militärregime errichtet, was dann die Interessen der bestehenden Mächte auf Dauer sichern würde.
Man hat aber nicht nur geholfen, ihn zu etablieren, man hat auch geholfen, ihn an der Macht zu halten.
Naja, das hat er eigentlich schon selber gemacht. Das Land war ja in keinem guten Zustand. Belgisch-Kongo wurde ja über Nacht in die Unabhängigkeit entlassen, ohne irgendwelche Strukturen. Die hat dann eigentlich erst Mobutu so langsam geschaffen. Er hat das belgische Eigentum verstaatlicht. Er hat dem Land einen neuen Namen gegeben, Zaire. Er hat sehr auf eine afrikanische Identität gesetzt, eher so eine Art erfundene vorkoloniale Identität. Zaire war ja auch so ein Kunstname, ein ursprünglicher portugiesischer Name für den Kongofluss. Also Mobutu hat in der Zeit unter dem Mantel einer Afrikanisierung eine Identität geschaffen, mit der sich viele Leute aber auch identifizieren konnten, weil es war was anderes als die koloniale Unterordnung. Die Schwarzen hatten jetzt eine nationale Identität, auch wenn die ein bisschen komisch daherkam. Da mussten die USA gar nicht viel machen.
Okay. Und Zaire, um darauf nochmal zurückzukommen, war ja eben auch eine der ersten Sachen, die Mobutu gemacht hat, Kongo in Zaire umzubenennen. Das war der Versuch, eben diese Identität zu stiften.
Genau.
Oder einer der Versuche vielleicht.
Ja, das Schlagwort war Authentizität. Wir müssen Afrikaner sein, wir lehnen alles Koloniale jetzt ab. Das ging von Namen des Landes bis zur Verbannung christlicher Vornamen. Alle Leute hatten jetzt afrikanische Namen zu tragen. Mobutu, der ja mit Vornamen Joseph Désiré hieß, hat diesen Vornamen dann abgelegt, war danach dann alles Mobutu Sese Seko und noch einen Haufen anderen Namen bekannt. Und so ähnlich ging es vielen anderen Kongolesen in der Zeit. Die haben dann erst viel später ihre christlichen Vornamen wieder ausgegraben, aber in der Mobutu-Zeit war das verpönt. Ebenso westliche Kleidung, Anzüge sollte man nicht tragen, Krawatten und Hemden, nein, das geht nicht, man soll afrikanische Gewänder oder sowas ähnliches. Das war eher so eine Art Nationalkultur, mit der Mobutu das Land dann tatsächlich auch von seinen Nachbarn, es hat es identifizierbar gemacht. Ne? Zaire war anders als die anderen Länder in der Region. Es hatte eine andere Art von Nationalstolz, auch wenn die Grundlage davon ja letztendlich doch sehr künstlich war.
Am Ende sind es dann über 30 Jahre, die Mobutu in Kongo herrschen sollte. Das ist natürlich eine verdammt lange Zeit, klar, Herr Johnson. Aber wenn man jetzt mal versuchen müsste, diese 30 Jahre insgesamt irgendwie zu beschreiben, die Herrschaft, die Diktatur Mobutu, die es dann ja geworden ist, zu beschreiben, wie würden Sie das versuchen?
Na, dass das eigentlich ein totales Paradox ist. Erstens, wie ich gesagt habe, dieser Versuch, eine eigene Nationalkultur zu schaffen und parallel dazu die komplette Zerstörung aller institutionellen und ökonomischen Grundlagen. Also das Land ist ja immer ärmer geworden in den Zeiten der Mobutu-Diktatur, weil letztendlich hat der Diktator den Staat als sein Privateigentum behandelt. Das heißt, sobald ein Unternehmen in Staatsbesitz landete, hat er es als sein Privatunternehmen gesehen. Er war ja auch jemand, der zur Zentralbank ging und dann sich da einfach Geld hat geben lassen, womit er dann seinen eigenen Konsum finanzieren konnte. Die Trennung zwischen Staatsgeldern und Privatem, die war für ihn einfach nicht existent. Ja, er hat ja sein Geburtsdorf hoch oben im Urwald in Badolid ausbauen lassen zu einer prächtigen Urwaldresidenz mit allem drum und dran. Hat das Land zum größten Importeur von Rosé-Champagner auf der Welt gemacht, weil das war eben sein Lieblingsgetränk und natürlich, was der Diktator gerne trinkt, das trinkt dann auch jeder andere, der was auf sich hält. Und deswegen war Rosé-Champagner dann das, was man trinken musste, wenn man irgendwie sich zur gehobenen Schicht zählte, während ein bisschen weiter unten gab es dann die großen Bierflaschen aus den belgischen Brauereien. Das war dann so ein bisschen zweitklassig. Der Staat hat sich selber runtergewirtschaftet, weil er zum Privateigentum degradiert wurde durch den Diktator. Und damit war dann am Ende nichts mehr übrig von all dem, was er mal zu schaffen geglaubt hatte.
Wahrscheinlich öffnen wir jetzt hier an dieser Stelle sehr viele Fässer gleichzeitig, Herr Johnson. Aber wir können irgendwie auch nicht einfach so dran vorbeigehen. Wir müssen auch nochmal auf den Völkermord in Ruanda zu sprechen kommen. Also im Nachbarland des Kongo ja eigentlich. 1994 war das, als in knapp 100 Tagen damals hunderttausende Mitglieder der Tutsi von den Hutu umgebracht wurden. Ein Völkermord an einer Minderheit, den Tutsi, durch eben die Mehrheitsbevölkerung, den Hutu. Und Mobutu, wenn ich es richtig verstanden habe, Herr Johnson, galt als Unterstützer der Hutu, der Täter also, denen er danach auch Schutz geboten haben soll. Können Sie das für uns vielleicht mal auseinandernehmen?
Ja, natürlich, weil als der Konflikt in Ruanda, da ging ja militärisch schon 1990 los, da sind Tutsi-Exilanten aus Uganda einmarschiert in Ruanda, um wieder nach Hause zu kommen. Und der damalige ruandische Hutu-Präsident hat dann Soldaten aus Zaire zu Hilfe geholt. Mhm. Mobutu hat ihm Truppen geschickt, Belgien auch, um einzugreifen, um die Rebellen zurückzudrängen. Das ist dann auch erstmal gelungen. Ging dann aber, wie wir wissen, nicht lange gut. Es gab mehrere Friedensabkommen, die nicht funktioniert haben. Und dann am Ende dachte die Hutu-Militärmacht, naja, wir lösen das Problem, indem wir die Tutsi alle umbringen. Aber die Hutu-Macht in Ruanda hatte immer das Backing von Mobutu. Und da spielte auch Frankreich eine ganz entscheidende Rolle. Es waren französische Soldaten auf den Flughäfen im Osten Zaires stationiert, die dann auch Waffentransfers an die Hutu-Regierung in Ruanda noch während des Völkermords geleistet haben. Und dorthin wurde ja dann auch die Hutu-Staatsmacht evakuiert, als die Tutsi-Guerilla in Ruanda unter dem heutigen Präsidenten Paul Kagame das Land eroberte. Damals ist ja das Völkermordregime geflohen nach Zaire hinein und hat sich da unter dem Schutz der dortigen Regierung niedergelassen in Grenznähe. Wobei, wenn ich sage unter dem Schutz der Regierung, dann haben wir da ja schon einen Zustand, wie vorhin gesagt, wo eigentlich nichts mehr funktioniert hat. Also von Staat, der irgendwas schützen könnte, kann kaum eine Rede sein. Die haben sich da niedergelassen, niemand hat sie daran gehindert. Mobutu fand es in Ordnung, also hat niemand was gesagt. Und von daher wurde der Osten Zaires und auch später der Osten der Demokratischen Republik Kongo immer zum Aufmarschgebiet für die frühere Völkermordarmee, für ihre Nachfahren, für die Organisationen, die sich als Nachfolgegruppen gegründet haben und die es ja zum Teil bis heute noch gibt.
Mobutu stirbt dann 1997 im Exil an Krebs, dann endgültig auch ziemlich isoliert und von allen früheren Unterstützern alleingelassen. Wie groß, Herr Johnson, ist die Hypothek? Sie haben ja schon beschrieben, wie er das Land im Grunde ausverkauft oder sich zu eigen gemacht hat. Wie groß ist die Hypothek, die er dem Kongo hinterlassen hat?
Naja, das Land hat sich davon eigentlich nie erholt. Ne? Es ist immer noch ärmer heute in Zahlen gerechnet pro Kopf als zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit. Staatliche Institutionen, die im ganzen Land funktionieren, gibt es bis heute nicht. Die Verkehrsinfrastruktur, die Belgier mal hinterlassen haben, ist zu großen Teilen zerstört, auch die Wirtschaftsinfrastruktur. Wobei, wenn man mit Kongolesen spricht, dann blicken die heute mit einer gewissen Nostalgie auf die Mobutu-Jahrzehnte zurück, weil damals war es immerhin noch einigermaßen geordnet. Es gab ja diesen Stolz. Ne? Also man hatte mit Mobutu doch irgendwas, womit man sich identifizieren konnte. Mit den Rebellen, die nachher kamen, mit Kabila und so, ist das nie wirklich gelungen. Viele Kongolesen sagen, Mobutu wusste zumindest, wie man mit den Menschen spricht. Er wusste, wie man auftritt. Er hatte ja so dieses Auftreten mit seiner Leopardenmütze und seinem Zepter und diesen ganzen Sachen. Und er wusste, wie man die richtigen Worte findet in der Öffentlichkeit. Das ist seinen Nachfolgern nie so geglückt. Und verglichen mit den Kriegen und den Wirren und dem Landeszerfall, den es ja jahrelang danach gab, war die Mobutu-Ära doch gar nicht so schlecht. So im Rückblick. Vieles blendet man natürlich aus, die Verfolgung, die systematische Ausplünderung, der Verfall. Aber da vieles davon ja danach weitergegangen ist, hat er sich sozusagen posthum rehabilitiert.
Ja, der Blick in die Vergangenheit, der führt da manchmal zu Verklärung. Ist auch nicht das erste Mal, dass wir das hören in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch. Dominic Johnson von der Taz, Experte, Fachmann in Sachen Kongo und seiner Geschichte hier bei uns heute im Podcast. Danke fürs Gespräch, Herr Johnson.
Ich danke Ihnen.
So, dann schauen wir uns diesen Staat heute mal an. Die Demokratische Republik Kongo im Jahr 2025. Dann müssen wir vielleicht auch erst noch mal ein paar Basics bemühen. Denn ehrlicherweise haben wir oft ja wirklich nur eine ungefähre Vorstellung von Afrika, seinen Staaten und ihrer Lage. Das muss man mal knallhart so sagen. Und ganz nebenbei, Matthias, schneiden wir manchmal gar nicht, wie groß diese Staaten eigentlich sind. Ne? Welche Eckdaten gibt es für die Demokratische Republik Kongo?
Also sie ist 6-mal größer als die Bundesrepublik Deutschland. Es leben mehr als 100 Millionen Menschen dort, von denen die meisten unter 16 sind. Jedenfalls war das so im Jahr 2023. Und es kommen noch weitere 280.000 Flüchtlinge hinzu, die vor Bürgerkriegen, Hungersnöten in den Nachbarstaaten geflohen sind. Experten gehen davon aus, dass zur Mitte des Jahrhunderts sich die Bevölkerungszahl verdoppelt haben wird. Durchschnittlich hat jede Frau 6 Geburten. Also, das ist innenpolitisch sicher sehr herausfordernd.
Ein Riesenland also mit so vielen noch so jungen Menschen und ein Land, das weiter und weiter wachsen wird, die Demokratische Republik Kongo. Wie sieht dieses Land also 2025 aus? Das besprechen wir mal mit unserer Korrespondentin für Zentralafrika, mit Antje Diekans. Antje, grüß dich.
Ja, grüß dich.
Mit dieser Geschichte, die das Land hat, Antje, mit dieser jungen Bevölkerung, mit über, wir haben das heute mal kurz erwähnt, über 200 Ethnien, die über 200 Sprachen sprechen, ist das Land ja eigentlich fast schon zu groß und zu dynamisch und zu komplex, um überhaupt irgendwas sagen zu können. Was fällt dir denn als Korrespondentin, die sich jetzt lange schon mit dem Kongo auseinandersetzt, was würde dir denn als erstes zum Kongo einfallen?
Mir fällt ein, wie schön es dort ist. Mhm. Gerade auch im Ostkongo, also dieser Region, die wir als Krisenherd vor allen Dingen kennen, da ist es wahnsinnig grün. Es gibt da ja den Kivu-See. Das könnte vielleicht auch so der Genfer See Afrikas sein. Also der ist auch wahnsinnig schön. Mhm. Und die ganze Region könnte, glaube ich, auch eine Urlaubsregion sein, wenn die Situation da anders wäre. Dann gibt es im Kongo natürlich den Regenwald, der zweitgrößte Regenwald der Welt. Und das ist ein Abenteuer, dadurch zu reisen. Da gibt es keine richtigen Straßen. Da fährt man lange Strecken wirklich im Schritttempo. Also wenn man da 60 Kilometer am Tag schafft, dann ist man weit gekommen. Und man muss sich zwischendurch immer wieder selbst den Weg freiräumen. Da liegen dann Baumstämme rum. Manchmal muss man Baumstämme nutzen, um damit dann über Flüsse zu fahren oder so Bäche. Mhm. Ja, und dann wieder als Gegensatz dazu die Metropole Kinshasa, die zweitgrößte Stadt Afrikas mit einer Bevölkerung von rund 18 Millionen Menschen. Wenn man noch so die umliegenden Regionen dazu rechnet, da ist es unglaublich chaotisch, quirlig, laut. Also das ist ein riesiges Land, der Kongo, wie du schon gesagt hast, und eben ein Land voller Gegensätze.
Könnte ein Urlaubsland sein, wenn die Situation anders wäre, hast du gerade gesagt, Antje. Dann versuch uns doch mal grob zu umreißen, wie ist denn die Situation?
Ja, gerade im Osten des Kongo, das ist eben ein Konfliktherd jetzt schon seit Jahrzehnten. Es ist ein Konfliktherd, weil ja da immer wieder um die Bodenschätze gekämpft wird. Das ist ja so ein bisschen der Fluch des Kongo, dieser Reichtum, den das Land hat. In der Kolonialzeit war es eben der Kautschuk, der ausgebeutet wurde. Jetzt sind es die Rohstoffe wie zum Beispiel Coltan, was wir in der Form von Tantal dann alle in unseren Smartphones haben, das in Laptop steckt und auch in Elektroautos. Da hätten wir so ein bisschen die Verbindung wieder zum Kautschuk, denn den brauchte man damals für die Autoreifen. Jetzt braucht man Coltan, um dann halt das elektrische am Elektroauto herzustellen. Mhm. Also ja, und die Kongolesen, die Menschen im Kongo, die konnten eben nie von diesem Reichtum profitieren. Präsidenten, die haben es den Kolonialherren gleichgetan und haben geplündert. Mobutu Sese Seko hat in seiner Amtszeit unglaubliche persönliche Reichtümer angehäuft. Und wenn man dann auf die Kabilas guckt, die ja mit zwei Präsidenten dann auch regiert haben, dann ist
sagen
auch
wir die Nachfolgedynastie sozusagen der
genau,
Diktatur.
Genau, ja. Dynastie dann auch wirklich, ja, die sind ja auch alles andere als arm. Also die Familie soll etwa 70 Firmen kontrollieren. Das Privatvermögen von Joseph Kabila wird auf etwa 2 Milliarden Dollar geschätzt. Also da können wir natürlich immer nur mutmaßen, wie sich der Kongo entwickelt hätte, wenn es die Kolonialzeit nicht gegeben hätte, wo so die Grundlagen für diese Ausbeutung gelegt wurden. Ja, aber es ist ganz klar, damals wurden halt Wunden gerissen, die bis heute nicht verheilt sind. Und das ist immer noch die Grundlage für viele Konflikte heute.
Der aktuelle Präsident der Demokratischen Republik auf Kabila nachfolgend heißt Felix Tshisekedi. Der musste ja erst im letzten Jahr einen Putschversuch überstehen, wenn ich mich richtig erinnere. Was war denn da los?
Ja, das war vor ziemlich genau einem Jahr, am 19. Mai. Da ist eine bewaffnete Gruppe von etwa 50 Männern in Militäruniformen in den Amtssitz des Präsidenten eingedrungen und gleichzeitig auch in ein Haus, das dem Kandidaten für das Amt des Parlamentspräsidenten damals gehörte. Ja, die Truppe ist dann aber schnell überwältigt worden, um das schon mal vorwegzunehmen. Mhm. Der Anführer wurde getötet. Das war ein ehemaliger Offizier der kongolesischen Armee und ein Exilpolitiker, der in den USA wohnt. Ja, also das war ein Putschversuch, der Tshisekedi letztendlich aber nicht wirklich beschädigt hat. Vielleicht sogar eher gestärkt, könnte man sagen, weil die Angreifer dann so schnell zurückgeschlagen werden konnten. Es bleibt aber natürlich die Frage, warum sie überhaupt direkt in den Amtssitz eindringen konnten. Fragezeichen dahinter, aber gut, da wird jetzt die Sicherheit wahrscheinlich auch anders sein. Und die internationale Gemeinschaft, also die USA, die Europäische Union, auch die Afrikanische Union, die hat damals vor einem Jahr den Putschversuch verurteilt und Tshisekedi offiziell unterstützt.
Okay, also Tshisekedi relativ fest im Sattel, ein sehr, sehr reiches Land, der Kongo, ein sehr, sehr schönes.
Ja, warte mal, ja. Also fest im Sattel, da würde ich jetzt tatsächlich so ein kleines Fragezeichen dahinter setzen.
Erklär mal.
Also dieser Putschversuch, würde ich sagen, der hat ihm nicht geschadet, aber im Moment haben wir jetzt die Situation, dass der Osten des Kongo von einer Miliz, von der M23 kontrolliert wird, die wiederum eingebunden ist in ein ganzes Bündnis von Milizen und deren Anführer auch angekündigt hat, wir marschieren jetzt bis in die Hauptstadt, bis nach Kinshasa und wir stützen die Regierung. Mhm. Also da ist im Moment so eine Kraft, die viel mehr Power hat, um dann wirklich gegen Tshisekedi anzugehen. Und da würde ich auch sagen, das ist weiterhin nicht unmöglich, dass da tatsächlich die M23, diese Miliz, irgendwann nochmal durchmarschiert. Auch wenn die inzwischen, die hat Anfang des Jahres wichtige Städte eingenommen. Da dachte man schon, die sind jetzt wirklich ganz schnell, ziehen die immer weiter voran. Inzwischen ist das nicht mehr so schnell. Aber nichtsdestotrotz ist Tshisekedi dadurch im Moment auf jeden Fall bedroht. Durch die Lage im Osten des Kongo.
Okay, also dann ein Präsident eben gar nicht im Sattel. Dazu diese sehr, sehr junge Bevölkerung und dieses sehr, sehr schöne, wie sehr, sehr reiche Land. Ich weiß, Korrespondentinnen hassen das, Antje, wenn ich nach der Glaskugel frage. Aber wenn ich das jetzt mal mache, wie schaust du so in die Zukunft des Kongo? Wie kann sich dieses Land in den nächsten Jahren entwickeln?
Da bist du natürlich auch wirklich nicht der Erste, der mich das fragt, weil das bin ich schon ganz oft gefragt worden in Gesprächen über den Kongo. Und ich glaube, auch alle Experten zum Kongo werden das immer wieder gefragt. Und tja, so richtig eine Antwort gibt's darauf immer nicht. Also über viele Jahre hat man versucht, die Situation vor allen Dingen dann auch im Ostkongo mit einer Blauhelm-Mission zu stabilisieren. Das war zeitweise die größte Friedensmission weltweit der Vereinten Nationen. Hat aber nicht wirklich was gebracht. Dann hat es immer wieder Gesprächsrunden gegeben. Auch deswegen hat sich die Situation aber leider auch nicht geändert. Und ich weiß nicht, ob es da mal eine Wende geben könnte und wie die dann aussehen kann. Also es wäre natürlich wünschenswert, dass die Bevölkerung im Kongo endlich mehr vom Reichtum des Landes profitiert, dass der Kongo nicht mehr geplündert wird, sondern dass er selbst die Ressourcen nutzt, die er hat, um damit Entwicklung voranzutreiben. Ich fürchte nur, das wird nicht so schnell passieren. Da wäre ich wirklich gerne optimistischer für dieses schöne Land, für den Kongo und für die Bevölkerung vor allen Dingen. Aber ich glaube, das wird noch ein langer und schwerer Prozess, bis der Kongo dann eines Tages vielleicht zur Ruhe kommt und dann vielleicht auch mal zur Blüte, wenn man das so sagen will.
Und dann ganz zuletzt noch eine Sache, Antje, die eigentlich auch Thema für eine ganze Sendung wäre, das ist klar. Aber wir sind eben bisher heute dran vorbeigegangen und wollen es trotzdem noch mal ganz kurz auflösen. Es gibt ja zwei Staaten, die den Kongo im Namen tragen. Wir haben heute die ganze Zeit von der Demokratischen Republik Kongo gesprochen. Aber es gibt ja noch die Republik Kongo im Westen angrenzend. Nochmal ein ganz anderes Land mit ganz anderer Geschichte.
Ja, also die Länder liegen nebeneinander. Beide haben diesen Namen, weil die auch beide am Kongo-Fluss liegen. Aber die haben eine unterschiedliche Geschichte. Also die Republik Kongo war französische Kolonie, ist auch ausgebeutet worden, obwohl die längst nicht so viele Rohstoffe damals wie heute haben, wie eben die Demokratische Republik Kongo. Ja, die Beziehung der beiden Länder könnte man, wie man immer so schön sagt, mit "es ist kompliziert" beschreiben. Also da gibt's immer wieder Reibereien, unter anderem wegen Flüchtlingen, die eben aus der Demokratischen Republik Kongo ins Nachbarland kommen. Und die beiden Hauptstädte, Brazzaville auf der einen Seite und Kinshasa auf der anderen, die sind nur durch den Kongo-Fluss getrennt. Aber über diesen Fluss gibt's bis heute keine Brücke. Da muss man ein Boot. Ja, ist Wahnsinn. Da muss man ein Boot nehmen oder man muss fliegen. Das ist ein Flug über eine Strecke von 26 Kilometern. Ich wollte den eigentlich immer mal machen, aber das ist natürlich völlig absurd. Aber das sagt natürlich auch etwas darüber aus, wie die Beziehung zwischen den beiden Ländern ist, dass es diese Brücke bis heute nicht gibt.
Antje Diekans ist Korrespondentin für uns für Ost- und Zentralafrika und hat uns gerade von mindestens zwei Staaten Kongo erzählt. Danke fürs Gespräch, Antje.
Sehr gerne.
Also den Staat Kongo heute 2025 als komplex zu bezeichnen. ist schon fast untertrieben, ne? Und wenn wir uns dann mal so selber anschauen, ja, dann dürften viele unserer Probleme hier in Deutschland und Europa im Vergleich doch winzig klein erscheinen. Da müssen wir uns, glaube ich, aber gleichzeitig auch vor Augen führen, dass wir eben nicht unschuldig sind an diesem Problem, wenn ich unter uns jetzt mal so im Groben und Ganzen uns Europäer verstehe. Denn wir haben den Kongo eben geplündert, uns immer wieder eingemischt und viele völlig wehrlose Menschen mussten dafür den Preis zahlen. Wenn der Kongo heute so im Schlamassel steckt, Matthias, wie jetzt auch gerade von Antje noch beschrieben, dann ist das eben in Teilen auch unsere Schuld.
Ja, aber so pauschal kann man das dann vielleicht doch nicht sagen. Es ist bestimmt ein Zusammenspiel von vielen Elementen, zu denen sicher natürlich auch die lange Kolonialzeit des Kongo gehört. Aber seitdem ist eben auch viel Zeit vergangen. Es haben sich andere Mächte in die Politik des Kongo eingemischt. Es sind auch viele eigene Fehlentwicklungen zu beklagen. Insofern sind die politischen Bedingungen für die Demokratische Republik Kongo schwierig und nicht immer in der eigenen Hand gewesen. Zudem ist das Land gebeutelt von Konfliktregionen im Osten des Landes. Da herrscht seit Jahren ein Bürgerkrieg zwischen unterschiedlichen Rebellengruppen und regulären Truppen. Ein Ende ist im Moment auch nicht absehbar. Aber alles in allem ist das ein Staat, der in allergrößten Schwierigkeiten steckt.
Danke dir, Matthias, für heute. Und euch danke, dass ihr dabei wart heute hier in eine Stunde History. Und für die nächste Ausgabe werden wir Afrika erst einmal wieder verlassen und uns ein bisschen mehr ums eigene Spielfeld kümmern. Und nicht nur um deutsche Geschichte, sondern tatsächlich um Geschichte in deutscher Geschichte. Es geht nämlich dann um die DDR und den sogenannten Geschichtsbeschluss. Freue ich mich schon drauf und wünsche euch eine gute Woche bis dahin. Markus Dichmann, mein Name. Macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.